Guten Abend, hier ist sie wieder, die Studienlage mit ihrer 40. Ausgabe. Mein Name ist Ilja Karl und wir bieten heute Abend wieder Evidenz zum Hören von HausärztInnen für HausärztInnen.
Hallo aus Hamburg, Jana Husemann. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Wer heute leider nicht dabei ist, ist Hannes Blankenfeld. Der hatte eine Terminkollision. Aber wir sind trotzdem zu dritt, denn es ist Professor Thomas Kötter zu Gast. Treue HörerInnen kennen ihn natürlich, aber gesetzt im Fall, was ich ja eigentlich gar nicht glauben kann, aber falls jemand heute zum ersten Mal diesen Podcast hört, stelle ich ihn doch nochmal vor. Professor Thomas Kötter ist am Institut für Allgemeinmedizin in Lübeck tätig. Er ist der ehemalige Sprecher der Leitlinienkommission der DGAM und auch Koordinator der S3-Leitlinien Nackenschmerzen, was im Verlauf der Sendung noch eine Rolle spielen wird. Und er ist ein sehr guter Trompeter. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, freue mich, mal wieder dabei sein zu dürfen.
Und ich fange wieder mit einem Mythos an. Der Mythos heißt diesmal, Augenringe bekommt man durch zu wenig Schlaf oder Eisenmangel. Habt ihr beiden Augenringe manchmal?
Selten.
Nie? Immer? Selten.
Ich wurde da noch nicht drauf angesprochen zumindest und habe es bei mir selbst auch noch nicht so wahrgenommen.
Also das kann schon mal geben, wenn man so richtig ein bisschen schlecht aussieht. Also für mich ist das eher so ein Erschöpfungszeichen oder so, wenn man so krankheitsmäßig, stressmäßig irgendwie volle Kanne auf Null ist.
Und was merkst du dann an den Augen? Was ist dann da?
An den Augen merke ich gar nichts. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich nur, oh Gott.
Aber das ist dann vielleicht eher so der Gesamteindruck und jetzt nicht unbedingt Ringe um die Augen.
Das kann so sein.
Ja, also was sind denn überhaupt Augenringe? Das ist vor allem eine periorbitale Hyperpigmentierung und es ist auch kein einheitliches Problem mit nur einer Ursache, sondern es sind meistens mehrere Faktoren zusammen. Es gibt darüber tatsächlich einige Reviews, die werden wir alle verlinken und da werden als Gründe vor allem genannt eine Melaninablagerung, eine postinflammatorische Hyperpigmentierung bei Allergien oder bei einer atopischen Dermatitis, oberflächlich liegende Blutgefäße oder auch eine periorbitale Schwellung und Schattenbildung durch Hautlaxität oder auch durch eine verstärkte Tränenrinne und auch genetische Veranlagungen und Alterungsprozesse können dabei eine wichtige Rolle spielen. Und es gibt auch Medikamente, die sowas verursachen können, wie zum Beispiel Glaukom-Augentropfen. Das habe ich jetzt selbst noch nicht so miterlebt bei Patientinnen, aber das scheint es auch zu geben. Man kann es nochmal so ein bisschen systematischer einteilen. Also zum einen gibt es eben so vaskuläre Ursachen, denn die Haut so rund um die Augen, die ist sehr dünn, also 0,5 Millimeter ungefähr oder noch dünner. Und das macht die subkutanen Gefäße sichtbar und das ist bei manchen Menschen einfach eben noch dünner angelegt als bei anderen. Dann kann der Grund auch für so eine verstärkte Gefäßzeichnung eine venöse Stauung sein, zum Beispiel bei Allergien oder bei einer Nasenobstruktion. Das ist dann eben so eine bläuliche Verfärbung. Und dann gibt es aber auch pigmentierte Formen, also dann wirklich eine richtige Hyperpigmentierung durch eine erhöhte Melaninablagerung in der Epidermis oder Dermis. Und da ist eben häufig spielt dann eine genetische Prädisposition eine Rolle oder eben diese postinflammatorische Hyperpigmentierung. Das führt dann auch zu einer erhöhten Melaninablagerung. Dann gibt es eben diese strukturellen anatomischen Faktoren durch die Tränenrinne. Im Englischen heißt das Tear Trough Deformity, da muss ich erstmal nachgucken, wie man es ausspricht, das hätte ich sonst nicht gewusst, also eine Tränengrabenvertiefung, das ist so eine hohle Rinne, die vom inneren Augenwinkel schräg über den oberen Wangenbereich verläuft und die entsteht durch altersbedingten Volumenverlust oder auch eine genetische Veranlagung oder eine dünner werdende Haut, was dann Schatten wirft und so ein müdes, gealtertes Aussehen verursacht oder durch auch eine zu schnelle Gewichtsabnahme und da klingelt bei manchen vielleicht dieses Ozempic Face. Das nee, kann ihn dann auch zu
Nee? Nee, das, also gibt's das, also ist das schon irgendwo? Habe ich
das
was verpasst?
Das ist ein Ding, ja, ist ein Ding. Ozempic Face, kannst du mal googeln. Das ist dann, wenn die Leute zu schnell zu viel Gewicht verlieren, sehen die auf einmal sehr alt aus, weil da eben auch sehr viel Fett im Gesicht dann verloren geht. Und das führt dann eben, kann eben dann auch zu so einer Tränengrabenvertiefung führen.
Und sag mal, der Tränengraben hat ja auch wirklich was mit Tränen zu tun?
Das glaube ich nicht. Die sind doch da gar nicht, oder? Die hohle Rinne vom inneren Augenwinkel. Nee. Aha, das okay. Heißt wahrscheinlich einfach
nur so. Das heißt nur so.
Ja. Und da wäre so eine typische Behandlung, Filler reinballern. Das machen auch einige. Aber man muss das alles ja auch gar nicht behandeln. Aber das wäre dann da so eine Behandlung. Und deswegen ist es auch eben gut zu wissen, was ist denn jetzt eigentlich der Grund dafür, dass man das Gefühl hat, dass man eben Augenringe hat. Dann ist einfach eben dieser Alterungsprozess kann auch eine Rolle spielen. Und mit zunehmendem Alter verliert man da Kollagen und die Dermis wird dünner und dann treten Gefäße stärker hervor. Und was ist jetzt mit diesem Schlafmangel? Also beim Schlafmangel ist es eher so indirekt. Ein Schlafmangel kann durch zu einer blasseren Gesichtshaut führen und dadurch werden dann die Gefäße auch wieder mehr sichtbar und das kann dann zu diesen Augenringen führen. Das ist aber eher so ein schwacherer Kontrast und eben auch was total Reversibles, während diese anderen Formen ja eher nicht reversibel sind. Da ist die Evidenz dann auch sehr dünn bei diesem Schlafmangelthema. Das kann zu einer venösen Stauung führen, denkt man, und auch durch so einer verminderten lymphatischen Clearance und dass dann vielleicht auch so ein bisschen Schwellung noch eine Rolle spielt, aber das weiß man alles nicht so genau, sind alles eher so Erfahrungsberichte also ist eher nicht so wirklich gut untersucht. Dann könnte noch sein, dass bei Schlafmangel man erhöhtes Cortisol hat und dann da irgendwie das zu einer vermehrten interstitiellen Flüssigkeitsansammlung kommt. Aber eben, das ist eben alles nicht so ganz klar wie bei diesen anderen Faktoren. Und eben wirklich, wenn, dann ist es nur eine kurzfristige Veränderung, eben wie du sagst, dass du eben heute mal nicht so gut aussiehst. Und bei dem Eisenmangel geht man von einer ähnlichen Ursache aus, dass das eben auch zu einer blasseren Haut führen kann und dass dann die Gefäße an den Augen irgendwie deutlicher nochmal hervortreten können und man die mehr bemerkt. Aber auch da ist ja die Evidenz nicht gut und ist eher dann, wenn dann so ein Verstärker von vielleicht eh schon vorhandenen Augenringen. Aber im Grunde ist Schlafmangel und Eisenmangel eben nicht die Hauptrolle und wenn, dann ist es eher so, dass es vielleicht eine kleine optische Verstärkung noch ist. Dann noch zum Abschluss, wie man das nochmal so einteilen kann. Also bei den vaskulären Augenringen, da ist es eher so eine bläuliche, violette Verfärbung. Und man kann es testen, wenn man die Haut leicht spannt und die Farbe weniger sichtbar wird, dann spricht das eben eher für eine Gefäßursache, während die pigmentierten Augenringe eher bräunlich aussehen. Und da ist es eben so, wenn man dann die Haut spannt, dann bleibt die Farbe gleich und das spricht dann eben eher für Pigment. Und bei diesen strukturellen Ursachen, wie mit dieser Tränenrinne zum Beispiel, das wirkt eher so grau, dunkel, schattig und das ist abhängig vom Licht, wird das mal mehr, mal weniger sichtbar. Genau, aber es gibt da natürlich auch bei diesen ganzen Sachen auch noch Mischformen. So, jetzt wisst ihr's.
Jetzt wissen wir aber so richtig Bescheid. Also muss ich mir keine Sorgen machen.
Naja, Sorgen ist es ja vor allem auch eher was Ästhetisches, ne? Und wenn man das behandeln will, ist es halt gut zu gucken, woher kommt's eigentlich? Und dann kann man eben, gibt's verschiedene Behandlungsoptionen, wenn man da überhaupt was dran ändern möchte.
Aber man sagt ja, also so habe ich das noch gelernt in meiner Ausbildung, halonierte Augen, also zum Beispiel bei Kindern, wenn die schwer krank sind oder hohes Fieber haben.
Also bei den schwer krank könnte ich mir auch vorstellen, ne, dass es vielleicht so Fettverlust dann auch im Gesicht ist, also dass das dann mehr dazu führt. Bei Fieber weiß ich jetzt nicht, also vielleicht hat es dann auch was mit einer Schwellung drumherum zu tun oder so, aber das kann ich jetzt aus dem Stegreif, also, könnte ich mir das auch nicht erklären.
Man kennt es ja also von den eigenen oder von Patientenkindern oder Kinderpatienten, wie auch immer, dass wenn die so richtig umme sind, also mit hohem Fieber und auch nicht so richtig essen und trinken möchten, also einfach vom Aspekt her schwer krank sind, dass sie dann so ja durchaus auch eingesunkene Augen haben. Aber ich denke, das hängt auch vielleicht mit einer gewissen Blässe zusammen, die da mit der Krankheit einhergeht, ja. Und so ein bisschen Abbau im Zuge der akuten Erkrankung. Danke, Jana, für den Mythos.
Kein Ding.
Das war doch mal ein Jingle, oder?
Wow. Ja, der ist auch neu. Ich bin jedes Mal überrascht, was du da wieder rausholst.
Na, das ist nur, weil es so lange her ist, liebe Jana, dass wir was aufgenommen haben. Hast du schon vergessen, was wir so für Jingle haben?
Ja, da müssen wir uns vielleicht tatsächlich auch noch entschuldigen. Ne? Wir versuchen ja einen zweimonatlichen Turnus einzuhalten. Und dieses Mal sind es, glaube ich, 3 Monate. Aber ja, das Leben ist einfach auch, es ist einfach viel los gerade.
Mhm. Möchtest du darüber sprechen?
Nö.
Gut. Dann begrüßen wir Professor Thomas Kötter, Kenner unseres und treue Hörer unseres Podcasts, werden ihn als Mitglied unseres kleinen Trio noch kennen aus den Anfangszeiten. Und ja, im Zuge neuer Aufgaben, derer er sich angenommen hat, hatte er sich zurückgezogen und nun ist er wieder da. Und ja, heute ist Nackenschmerzen. Jana hat sich Nackenschmerzen gewünscht.
Ja, das habe ich mir tatsächlich schon länger gewünscht. Thomas war ja auch schon in anderen Medien damit zu Gast, aber das hält uns natürlich auch nicht davon ab, dass wir das hier auch nochmal machen, weil sich ja nicht immer unbedingt alles überschneidet. Genau, ich war so, vielleicht muss ich das als, weiß nicht, muss ich das als Interessenskonflikt sagen, keine Ahnung. Ich war in dem Advisory Board für diese Leitlinie und da hat Ilja gleich eine Frage dazu.
Ja, also es ist ja nicht üblich, dass bei normalen Leitlinienprojekten, also da immer ein Advisory Board, also es ist überhaupt die erste Leitlinie, die ich kenne, wo eingangs ein Advisory Board ausgewiesen ist. Wie kommt es denn dazu?
Also die Leitlinie ist ja vom Innovationsfonds gefördert worden. Es war also ein Drittmittelprojekt und so für Innofonds-Projekte ist es durchaus üblich, dass Advisory Boards installiert werden als beratende Gremien, die zu bestimmten definierten Zeitpunkten während der Projektlaufzeit dann eben tagen und den bisherigen Projektfortschritt begutachten, ihren Senf dazu geben. Und aus der Leitlinienentwicklung der DGAM gibt es ja was ganz Ähnliches. Das sind die sogenannten Leitlinien PartInnen. Und da muss man jetzt so zwei Systeme zusammenführen und den Innofonds, dem Innofonds klar machen, was sind PartInnen. Und da habe ich gedacht, wäre doch so ein Advisory Board eine ganz, ganz nette Geschichte, vor allen Dingen, weil dort dann eben auch noch Plätze zu vergeben waren für VertreterInnen der Berufsverbände, was wiederum ja tatsächlich nachher für die Implementierung der Leitlinie ein fördernder Faktor sein könnte. Das habe ich mir zumindest damals so vorgestellt. Und damit kam es zu einem vierköpfigen Advisory Board für diese Studie.
Und ich finde, was bei dieser Leitlinie auch noch auffällt, wenn man sich die mal auf der DGAM-Seite anguckt, dass ihr sehr viel Zusatzmaterial dazu veröffentlicht habt. Das finde ich toll. Also Patienteninformationen, dann hast du sogar so einen Foliensatz besprochen. Dann habt ihr da die Podcasts, wo du schon warst, und ZFA-Artikel verlinkt. Das finde ich super. Also es lohnt sich sehr, sich da mal diese Seite anzugucken, ne, auf DGAM.de Leitlinien und dann die Leitlinie Nackenschmerzen. Da ist wirklich sehr viel Material, was total hilfreich sein kann. Ist ja sonst nicht so selbstverständlich, oder? Also das fand ich schon außergewöhnlich.
Ja, das war so ein bisschen auch aus der Zeit, ja, aus der Zeit, als ich selber ja noch im Leitungsteam der damals ständigen Leitlinienkommission war. Da haben wir das natürlich immer von allen Leitlinienautorinnen und Leitlinienautoren uns gewünscht, dass die so Zusatzmaterial dann beisteuern. Meistens war es ja so, dass sie dann irgendwie mit hängender Zunge die Leitlinie über die Ziellinie gebracht haben und dann wie, was, jetzt auch noch einen besprochenen Foliensatz oder sonst was. Und das fanden wir immer natürlich verständlich. Auf der anderen Seite schade, weil das natürlich auch die Durchdringung der Leitlinie in die Zielgruppe aus unserer Sicht fördert. Und da konnte ich natürlich jetzt nicht hinter dem eigenen Standard zurückbleiben. Ja. Und von daher hat das schon alles seine Berechtigung.
Ja, super. Fragen wir mal inhaltlich, oder? Ilja, willst du oder soll ich beginnen?
Nee, du hast gerade Flow und und dann mach mal.
Ja. Also ich habe tatsächlich kurz mal in eine Chatgruppe gefragt, was sie schon immer mal zur Leitlinie Nackenschmerzen wissen wollten. Und eine Frage war, also das ist jetzt hier nicht systematisch, das ist jetzt einfach mitten rein. Spielen Kissen eigentlich eine Rolle? Also spielt es eine Rolle bei Nackenschmerzen, auf welchem Kissen ich schlafe?
Also das haben wir in der Leitlinienentwicklung nicht mit untersucht, ob das ein Risikofaktor ist, auf welchem Kissen ich schlafe. Hier kann ich tatsächlich nur als Hausarzt reden, der regelmäßig Patientinnen und Patienten mit Nackenschmerzen hat, dass es doch überzufällig häufig so ist, dass die dann doch sagen, ja, stimmt, mein Kissen ist vielleicht ja nicht so optimal und so, und ich schlafe auf der Seite, das ist dann doch ziemlich platt oder so. Also und die Tatsache, dass doch auch viele berichten, dass sie morgens mit Nackenschmerzen aufwachen, spricht ja auch dafür, dass es etwas ist, was irgendwie zumindest Schlafposition bezogen ist.
Aber wenn es jetzt kein Thema in der Leitlinie war, dann gibt es da wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel dafür, nehme ich mal an. Ich kenne einen Kollegen, der auf ein flaches Körnerkissen schwört und sagt, damit heilt er alle. Das ist wahrscheinlich auch eher Eminenz, aber gut. Alles klar.
Naja, wenn jemand sagt, damit heile ich alle, dann bin ich mal schon mal sehr skeptisch, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, da kann man auch einen Haken dran machen dann.
Genau. Es ist halt so, im Rahmen von einer Leitlinienentwicklung vielleicht kleiner Einblick, das ist ja auch hier ein Evidenz-Podcast, da macht man sich am Anfang Gedanken, welche Schlüsselfragen zur Leitlinie wollen wir beantworten. Und diese Schlüsselfragen, dazu gibt es dann in aller Regel Evidenzrecherchen. Es ist nicht so, dass wir sagen, was gibt es für Evidenz und dazu machen wir dann eine Empfehlung. Und so ist es dann gekommen, dass wir in unserem Gremium am Anfang uns keine Schlüsselfrage ausgedacht haben mit einer Empfehlung zum Thema Kopfkissen unter Einfluss auf die Entstehung von Nackenschmerzen.
Alles klar. Kann ja dann vielleicht mal in einer Weiterentwicklung mit aufgenommen werden. Dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar sind die Leute ja häufig so, dass sie wollen, dass die Schmerzen weggehen, ohne dass sie selbst was machen müssen. Wenn jetzt gar nichts gemacht wird, macht es wirklich einen großen Unterschied?
Also Selbstmanagement in Form von eigener körperlicher Aktivität ist eigentlich das Wenige, was überhaupt eine starke Empfehlung in unserer Leitlinie hat. Und das auf der Grundlage von klinischen Studien, die gezeigt haben, dass Bewegung und vor allen Dingen eben eigene Aktivität einen günstigen Einfluss auf den Verlauf von Nackenschmerzen haben.
Ja, jetzt habe ich ja gerade meine Leitlinie weggeklickt. Aber da sind wir bei diesem Selbstmanagement. Meine Frage berührt das Thema auch noch ein bisschen. Und zwar schon in der Kurzversion der Leitlinie wird ja als sowohl beim akuten als auch beim chronischen Nackenschmerz Patientenedukation empfohlen. Was darf ich mir denn darunter vorstellen?
Darunter darfst du dir vorstellen, dass wir unseren Patientinnen und Patienten mit Nackenschmerzen ja in allererster Linie und sehr oft die Angst nehmen müssen, dass sie was kaputt machen, wenn sie sich jetzt bewegen. Mhm. Denn Schmerz ist ja erstmal ein Warnsignal für einen Gewebeschaden. Aber genau das schließen wir durch unsere klinische Untersuchung bei Nackenschmerzen zum Beispiel ja dann auch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle schon mit ausreichender Sicherheit aus. Das heißt, wir haben zwar einen Schmerz, aber der ist nicht Korrelat eines Gewebeschadens. Und die Patientenedukation zielt jetzt darauf ab, diesen Konnex zwischen, ich habe Schmerzen, da muss doch was kaputt sein und wenn ich mich bewege, mache ich nur noch mehr kaputt, weil es ist ja Schmerz am Bewegungsapparat, dass wir diese Verbindung auflösen und dass wir es schaffen, den Patientinnen und Patienten glaubhaft zu machen, dass eben Schmerz vor allen Dingen ein Wahrnehmungsphänomen ist und dass eben Bewegung dort hilfreich ist und nicht etwa kontraproduktiv. Das wäre so ein Inhalt dieser Patientenedukation.
Und wie oder was kann man den Patienten erklären, woher ihr Schmerz kommt, wenn wir davon ausgehen, dass ja da kein Schaden irgendwo ist? Wie entsteht denn Nackenschmerz?
Also je genauer ich das jetzt versuchen würde zu erklären, desto mehr würde ich mich auf Glatteis begeben. wir haben ja in unserer Leitlinie den sogenannten nicht-spezifischen Nackenschmerz in den Fokus genommen. Und dessen Wesen ist ja gerade, dass ich die irritierte Struktur nicht sicher benennen kann. Also ich habe natürlich einen Muskel, der offensichtlich verspannt ist und druckschmerzhaft ist. Das ist ja ein häufiges Phänomen. Ich drücke auf den Muskel drauf, vielleicht taste ich sogar einen Knubbel. Und das tut dann weh. Dann verzieht der Patient oder die Patientin verzieht das Gesicht. Und da kann man ja schon mal sagen, ja, okay, das ist der Muskel, der weh tut. Aber warum tut er denn weh? Ja, Wie gesagt, je genauer man das jetzt versucht zu erklären oder desto mehr würde man sich dann auf Glatteis bewegen. Und das genau muss man dem Patienten oder der Patientin dann aus meiner Sicht auch so vermitteln, dass man sagt, ich kann jetzt hier wirklich mit meiner Anamnese und der körperlichen Untersuchung, die ich hier in der Praxis mache, in aller Regel, wenn es so ist, kann ich mit ausreichender Sicherheit ausschließen, dass da zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall ist oder ein Knochenbruch dahinter steckt oder eine Entzündung zugrunde liegt. Das wären alles Ursachen, die müssten wir irgendwie anders bekämpfen oder da müssten wir jetzt irgendwie weitere Diagnostik machen. Aber wenn ich das alles doch ausreichend sicher ausschließen kann, dann muss ich gar nicht benennen, was jetzt die Ursache für diesen Schmerz ist. Vielleicht war es eine unbewusste Bewegung. Es spielt meistens auch die Psyche mit einer Rolle. Sowieso ist das Ganze ja oft multifaktoriell. Und viele, denen ich das so oder so ähnlich erkläre, die kaufen mir das auch ab.
Das heißt also, der nicht spezifische Nackenschmerz ist eigentlich quasi eine Ausschlussdiagnose, die du stellst, indem du die Anamnese erhebst und dann in der körperlichen Untersuchung quasi Hinweise auf ein strukturelles Problem oder ein spezifisches Problem ausschließt. Ja?
Genau. Kann man das sagen? Ich würde jetzt nicht unbedingt von Ausschlussdiagnose sprechen, weil letztendlich ausschließen ist auch schon wieder so schwarz oder weiß. Ich kann es sehr unwahrscheinlich machen, dass da irgendwie eine strukturelle Ursache dahinter steckt. Das ja, und ne, genau. Aber im Grunde hast du recht.
Und in der Leitlinie ist ja die körperliche Untersuchung auch, wird ja aufgezeigt, was man alles machen kann. Da hast du dir dann auch selber so einen Untersuchungsgang wahrscheinlich angeeignet, was dann die Kolleginnen sich irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie zurechtlegen sollen. Da gibt es dann zwei Tests, wo ich erstmal überhaupt gar nicht wusste, was das ist. Einmal der Spurling-Test und dann der Upper Limb Tension Test. Und den habt ihr ja dann netterweise dann auch nochmal erklärt und sogar auch noch YouTube-Videos verlinkt. Das finde ich super, weil das kenne ich jetzt sonst so aus anderen Leitlinien auch nicht unbedingt. Da habe ich aber gehört, soll es dann noch bald was Neues geben. Stimmt das?
Ja, tatsächlich gibt es bald was Neues. Am Folgetag dieser Aufnahme finden in Lübeck in einem brandneuen Medienlabor der Uni Lübeck Videoaufnahmen statt für Untersuchungsvideos zum Thema Nackenschmerzen. Vor allen Dingen den axialen Kompressionstest, so heißt er, glaube ich. Derjenige, mit dem ich das zusammen mache, der möchte Eigennamen, soweit es geht, verbannen. Fand ich eigentlich auch ganz plausibel begründet. Eben die Upper Limb Tension Tests sind tatsächlich mehrere, weil man ja mehrere Nerven damit testen kann. Das sind aber letztlich natürlich keine Tests für die unauffällige Anamnese hinsichtlich neurologischer Ursachen sozusagen, die ich routinemäßig durchführen würde, sondern das sind Tests, die ich gezielt durchführe, wenn in der Anamnese, keine Ahnung, Kribbeln, Taubheitsgefühl und oder Lähmungserscheinungen genannt werden, dann kommen diese Tests ins Spiel.
Wie war denn die Begründung für den Verzicht auf Eigennamen?
Das war klar.
Letztendlich müsstet ihr ihn dafür noch einmal selber einladen, damit er das ausführlich begründen kann.
Also es war eine längere Begründung. Aber
es war tatsächlich eine längere Begründung bei einem leckeren Kaffee. Ich konnte es aber insofern nachvollziehen, als dass es natürlich von den Entdeckern dieser Tests sozusagen ja sich mittlerweile oft weit gelöst hat, dass es vielleicht am Anfang eine Merkhilfe sein kann, aber am Ende sind es dann doch irgendwelche alten weißen Männer, die da irgendwie noch für die Nachwelt irgendwelche Tests nach sich selber benannt haben. Und da fällt es doch für die Systematik viel leichter und ist auch viel aussagekräftiger, wenn man eben den Test irgendwie beschreibt in seinem Namen. Also zum Beispiel der axiale Kompressionstest, da kann ich mir schon mal mehr drunter vorstellen, würde ich sagen, ohne den Test jemals gemacht zu haben, als unter dem Begriff Spurling-Test.
Aber das hast du jetzt so schön begründet, das habe sogar ich verstanden.
Ich fand es auch eindeutig. So, jetzt haben wir die Diagnostik gemacht, alle Tests, die erforderlich waren, durchgeführt. Jetzt kommt es zur Behandlung. Jetzt haben wir ja einmal schon mal gesagt, Patientenedukation, und die sollen sich bewegen. Jetzt habe ich von früher so gelernt, was super ist, ist Quaddeln. Das macht eigentlich fast jeder. Wie sieht's denn damit aus?
Da haben wir extra noch mal nachgeguckt, nachdem unter anderem du das angemerkt hattest, dass das ja doch in der hausärztlichen Praxis eine relevante Fragestellung. Wir hatten keine Schlüsselfrage, ich hatte eben schon mal erzählt, was das ist, dazu formuliert, weil es uns so abwegig erschien. Also wir, das ist ja ein interprofessionelles und interdisziplinäres Team gewesen. Eine Physiotherapeutin war dabei, ein Neurologe, ein Neurochirurg, ein Orthopäde-Unfallchirurg, zwei Allgemeinmediziner. Wen habe ich noch vergessen? Jedenfalls in dieser Arbeitsgruppe kam uns das überhaupt nicht in den Sinn, überhaupt danach zu schauen, weil uns das eben so abwegig erschien. Aber wir haben dann ja nochmal nachgeschaut, nochmal eine Recherche gemacht, und es gibt tatsächlich keine Evidenz für die Wirksamkeit von dem sogenannten Quaddeln. Also ich würde es definieren als das Injizieren von Lokalanästhetikum in oder kurz unter die Epidermis.
Also ich glaube, wenn du mal bei einer Fortbildung anonym fragen würdest, wer das alles macht, da würdet ihr euch wundern. Ja, aber klar. Und sag mal, so eine tiefe Lidocain-Injektion, das höre ich auch immer mal wieder, dass das noch gemacht wird, insbesondere auch im Notdienst. Hattet ihr dazu irgendwas gefunden?
Nee. Tatsächlich. Also wir haben nach Injektionsweg sozusagen und Lokalanästhetika geguckt, und es gibt dazu Literatur, aber es gibt keinen wirklich schlüssigen und in eine Richtung zeigenden Wirksamkeitsnachweis dafür.
Also ich habe das ja. in meiner Weiterbildung, meiner allgemeinmedizinischen, wir hatten ja noch so ein schickes Kurssystem, 240 Stunden, und da hatten wir unter anderem auch mal eine Veranstaltung, wo jemand die Neuraltherapie promotete und auch Filmchen zeigte und das erklärte. Und da bin ich natürlich mal ans Werk gegangen und habe dann auch angefangen, Lokalanästhetika an alle möglichen und unmöglichen Stellen zu spritzen. Ich muss aber sagen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich damit irgendjemanden glücklich gemacht habe.
Oh, also ich kann aus meiner eigenen Weiterbildung erzählen, dass wir in einer der Weiterbildungspraxen, in der ich war, fröhlich gequaddelt haben. Da waren die Patienten so glücklich, dass sie sogar immer wieder gekommen sind und das auch immer verlangt haben, dass das gemacht wird. Also ist auch prima, um Leute anzufixen. Ich würde auch sagen, je oberflächlicher das ist, desto geringer ist das Risiko, was man dabei eingeht. Selbst wenn es dann über einen unspezifischen Effekt nicht hinausgeht, hat man ja einen Effekt. Da kommen wir zu dem Punkt, was wir in unserer Leitlinie ja auch immer wieder betonen. Ich hoffe, das kommt raus, dass grundsätzlich passive Therapiemethoden vermieden werden sollten. Also ich gehe zur Ärztin, zum Arzt oder auch zur Physiotherapeutin, zum Physiotherapeuten, lasse irgendwas machen und dann geht's mir besser. Bringt Patientinnen und Patienten ja auch in eine Abhängigkeit und total aus der Selbstwirksamkeit raus. Und das, was worauf ja alle Studien so mehr oder weniger hindeuten, ist, dass, also ja, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Selbstwirksamkeit und das eigene Handeln, also ich kann etwas tun, dann wird mein Schmerz besser, dass das wirksam ist. So. Und alles, was man eben an passiven Therapiemethoden zur Verfügung hat, man kann das immer dann begründen und sagen, hey, ich mache jetzt was, damit er sich bewegen kann. Klar, kann man so begründen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir die Patientinnen und Patienten dazu befähigen müssen oder sollten, sich selbst zu helfen. Und ich glaube, da ist halt so eine Injektionstherapie auf die Dauer auch kontraproduktiv.
Ja, ist ja fast wie bei der manuellen Therapie, nicht?
Und ich gehe davon aus, dass das was Ähnliches fürs Kinesiotaping gilt, oder? Das ist ja so das Zweite, nachdem, also vielleicht habe ich auch ein spezielles Patientinnen, gut, keine Ahnung, aber das ist
also
das.
Also in meiner Bubble macht das keiner.
Nein. Also da ist das ist wahrscheinlich
ähnlich. Bei uns in der Praxis wird auch getaped, aber es gibt für Taping keine Evidenz, dass es irgendwas bringt. Also das ist natürlich mit einem erheblichen, aus meiner Sicht, erheblichen unspezifischen Effekt verbunden, wenn dann da diese berühmten beiden Tape-Streifen noch aus der Kleidung oben rausgucken, man auch nach außen signalisieren kann, so ich habe hier gerade was, bitte schont mich oder was auch immer man damit signalisieren möchte, lasse ich dann ja sogar die Farbe aussuchen und so.
Die wirken unterschiedlich.
Also, wenn jemand das behaupten würde, da wäre ich dann wieder ganz, ganz vorsichtig.
Ja. Ich mache das tatsächlich nicht mehr, weil ich müsste mir das ja eigentlich als Igel abrechnen. Und das komme ich mir so doof vor. Deswegen mache ich es jetzt gerade gar nicht mehr. Naja. Ilja, du hast das bestimmt noch nie gemacht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, also ich bin ja durchaus, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich habe natürlich auch gerne Erfolg und ich möchte den PatientInnen, die mir da gegenüber sitzen und ein Problem schildern, auch irgendwie was anbieten können, was machen können aktiv. Also jetzt ich als die therapeutische Person und da habe ich mich natürlich auch schon mal so mit allem Möglichen, also wie ich vorhin gerade gesagt habe, mit Neuraltherapie befasst. Ich habe das dann auch bald wieder gelassen, weil also ich habe da auch in die Haut, unter die Haut, in die Muskulatur gespritzt. Also wirklich, da gab es keine Grenzen. Aber ich war erfreulicherweise kritisch genug, um zu sagen, ach nee, das bringt's nicht. Da bin ich noch gar nicht mal drauf gekommen, dass das ja die Leute auch anfixt und dass sie ja unter Umständen dann deswegen wiederkommen. Deswegen auch vorhin mein Einwurf bei der manuellen Therapie, die mag ja durchaus hier und da funktionieren, aber sie bringt eben Menschen auch bei, dass wer anders das Problem löst. Erstens und zweitens haben ja Manualtherapeuten das auch sehr gerne, wenn sie so knack und weg da so aus dem kurzen Halt was helfen können. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich auch mal das nach dem Kinesiotaping geguckt habe und ich habe auch mal so versucht nachzulesen, was gibt's denn da so, gibt's da Untersuchungen dazu, weil das ja also so phasenweise, ich glaube, das passiert auch immer so, oder das erste Mal habe ich es gesehen, entweder nach einer Leichtathletik-WM oder nach einer Fußball-WM, also nach einem großen Sportereignis, wo alle irgendwo einen bunten Streifen kleben hatten oder zwei. Was macht das denn eigentlich? Aber so richtig gefunden habe ich letztlich nichts. Und das ging ja offensichtlich auch den Autorinnen der Leitlinie Nackenschmerzen, unspezifische Nackenschmerzen so, dass da also zumindest nichts untersucht wurde. Und soweit etwas untersucht wurde, hat das jetzt keine spektakulären Ergebnisse gebracht. Also müsste man das eigentlich auch lassen. Aber es gibt nach wie vor Menschen, die das also total geil finden. Und ich erlebe es eben auch, dass Patienten, die gehen ja auch mal selber von sich aus zur Physiotherapie, wenn es irgendwo weh tut. Also zumindest bei uns auf dem Land ist das so. Und die haben dann paar bunte Streifen irgendwo kleben. Und denke ich, ist okay, wenn ihnen das hilft und wenn sie das Geld übrig hatten, sollen sie es machen. Ich mache es nicht.
Zwei Dinge dazu, Ilja. Also das erste ist, ich habe da jetzt ja nicht nachgeschaut. Also insofern wage ich da mich jetzt auch nicht aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass bunte Klebestreifen irgendwo anders nicht was bringen können. Das zweite ist, du sagtest, ich möchte irgendwas anbieten, irgendwas machen. Und da würde ich dir vorschlagen, probier es mal mit der postisometrischen Relaxation als Mobilisierungsübung für die Halswirbelsäule. Das kannst du, also weil du gerade gesagt hast, manuelle Therapie, manuelle Medizin, da steckt ja noch viel mehr dahinter als Knack und Weg. Und ich würde sagen, eine Methode, die auch manualmedizinisch ist, ist die postisometrische Relaxation, die du an der Halswirbelsäule mit den Patientinnen und Patienten im Sprechzimmer machen kannst. So ist dir die Zeit erlaubt, aber das ist ja bei allen Dingen, die du machst, beim Tapen zum Beispiel ja insbesondere auch der Fall. Und die Patienten dann aber, wenn sie es einmal mit dir zusammen im Sprechzimmer gemacht haben, dann eben auch alleine zu Hause machen können. Und ich habe damit schon wirklich große und vielleicht dann auch suggestive Erfolge im Sprechzimmer direkt gehabt an der Halswirbelsäule, dass ich sagen würde, das ist was, das kann man mit gutem Gewissen, weil nämlich geringes Schadenpotenzial und keine Abhängigkeit vom Therapeuten oder der Therapeutin kann man machen und mit auf den Weg geben.
Also dein persönlicher Behandlungsköcher, Thomas, ist dann Also ganz selten mal Taping, sonst die postisometrische Relaxationsübung beibringen den Patientinnen. Mhm. Gibt es denn sonst noch was, was du selbst jetzt deinen Patientinnen rätst? Oder was ist denn mit Ibu zum Beispiel?
Rate ich recht regelmäßig, obwohl ich nach der Entwicklung der Leitlinie und der Literaturrecherche, die wir dazu gemacht haben, ein wenig desillusioniert bin, was die Wirksamkeit von NSAR bei wirbelsäulenassoziierten Beschwerden bin. Also es gibt ja eine gute systematische Übersichtsarbeit zu dem Thema, die auch schon echt älter ist, ich glaube 2017 oder 2018, und die im Prinzip zu dem Schluss gekommen ist, dass es NSAR bei Rückenschmerzen, bei Nackenschmerzen im Prinzip keinen klinisch relevanten Effekt haben, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Und da gibt es wirklich einige RCTs, die da zusammengefasst wurden. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass andere Schmerzmittel, wie zum Beispiel Opioide, dass es da gar keine Evidenz gibt, dass sie mehr Schaden als Nutzen bei Nackenschmerzen. Das gleiche gilt für Muskelrelaxantien, Paracetamol, bei Metamizol, das ist dann eben das, ich sag mal, Reservemedikament, wenn es dann darum geht, dass ich möglicherweise Kontraindikationen bei NSAR habe, und andere potenziell schmerzlindernde Substanzen, sag ich jetzt mal, wie zum Beispiel Cannabis. Dazu gibt es eben auch keine Studien, als dass man das in irgendeiner Form empfehlen könnte oder Hinweis dafür hätte, dass es mehr schadet als nutzt. Insofern dampft das Ganze so ein bisschen als auf NSAR, und bei mir ist es dann in aller Regel Ibuprofen als der Schmerzmittelempfehlung, die noch am ehesten gangbar ist bei Nacken- und bei Rückenschmerzen. Dann wird das so zusammengedampft. Deswegen, trotz der eigentlich enttäuschenden Wirksamkeit, ist das auch regelmäßig meine Empfehlung, NSAR zu nehmen, um eben eine Schonhaltung zu vermeiden und sich selber sozusagen möglichst normal bewegen zu können.
Und Wärmepflaster?
Auch. Also egal, ob Kirschkernkissen, Wärmepflaster, Rotlicht, Wärme ist auch eine Empfehlung für Selbstmanagement. Und wenn Wärme nicht hilft, auch Kälte ausprobieren.
Das ist gleichwertig, also individuell muss man einfach gucken?
Muss man gucken, individuell, ja.
Ich habe vor kurzem die erste böse Verbrennung tatsächlich gesehen von so einem Wärmepflaster. Hatte ich vorher noch nie, aber es war wirklich eine, mit Blasenbildung gar nicht ganz so ordentlich. Habe ich nicht gewusst, dass Wärmepflaster sowas machen können.
Na, meinst du, dass das eine Verbrennung war oder war das nicht eher was chemisch-toxisches?
Ach so, vielleicht eine Mischung? Ich weiß es nicht.
Weil die Wärme entsteht ja durch eine Hyperämie bei solchen Geschichten. Ja, da hast du recht. Also gut, es gibt ja auch die Dinger, die so tatsächlich richtig Wärme produzieren, die du dir da umschneiden kannst oder aufkleben oder weiß der Geier was. Das gibt es natürlich auch.
Es gibt auch Verbrennungen durch Wärmflaschen. Also es gibt schon, würde ich sagen.
Da ist aber das Agens heiß. Das ist ja beim Wärmepflaster nicht so.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob so eins war, was man. Wobei die Wärmepflaster, die erhitzen sich doch selber. Da ist doch irgendwas drin, wie so ein Knickding.
Ja, sowas, die meine ich. Also die gibt es ja auch, genau. Eine ganz andere Frage, also da sind wir aber nochmal so bei manueller Therapie. Es gibt ja immer wieder, also da gibt es ja auch Streitereien und Diskussionen, wo gewarnt wird vor Manipulation an der Halswirbelsäule wegen der Gefahr von Schlaganfällen.
Vertebrales Dissektion.
Ist da was dran?
Wir haben dazu keine Daten sozusagen im Sinne von Sicherheitsstudien, die dann irgendwie so groß wären, dass man mit Sicherheit sagen könnte, dass diese unerwünschte Wirkung so und so oft auftritt oder nicht auftritt oder nicht als Folge von der Manipulation an der Halswirbelsäule auftritt. Und es gibt sicherlich auch irgendwie Leute, die so an der Halswirbelsäule manipulieren, dass sie die Vertebralis so in Mitleidenschaft ziehen können, rein theoretisch, dass es da irgendwie zu den Dissektionen kommen kann. Aber, ich habe da ja selber die Zusatzbezeichnung, wenn man Manipulation an der Halswirbelsäule fachgerecht ausführt unter Beachtung der Kontraindikationen, dann wird man die Vertebralis nicht in einem Ausmaß überhaupt sozusagen in die Länge ziehen oder Scherkräfte auf die Vertebralis ausüben, dass man sich physiologischerweise vorstellen kann, dass da was reißt. Letztlich ist es aber trotzdem so, es sind Leute in Notaufnahmen gekommen, die eben eine Vertebralis-Dissektion hatten und gesagt haben, ja, ich bin vor nicht allzu langer Zeit hier an der Halswirbelsäule, da hat jemand manipuliert und diese Zusammenhänge gibt es, das sind Fallberichte und deswegen ist es ja auch so, dass man, wenn man Lege Artis aufklärt vor einer Manipulation an der Halswirbelsäule, eben auch darüber aufklären muss, dass es danach mal zu Symptomen wie bei einem Schlaganfall kommen kann. Das ist in der Aufklärung so mit drin, das lernt man, wenn man manuelle Medizin als Zusatzweiterbildung macht und auch dann, dass man dazu eine Größenordnung angeben soll und wer dann sozusagen entspannt genug ist, um sich an der Halswirbelsäule manipulieren zu lassen, da darf man das dann ja auch fachgerecht ausführen.
Okay.
Ich habe noch eine vielleicht abschließende Frage, aber dann darfst du natürlich auch noch was ergänzen, Thomas. Viele Patientinnen schmieren sich ja auch gerne Voltaren-Gel drauf. Was gibt's dazu?
Externe NSAI-Anwendungen haben wir nicht.
Guck mal, wenn ich die Schlüsselfragen gestellt hätte, da wäre eine völlig andere Leitlinie rausgekommen.
Ja, eine doppelt so dicke.
Genau. Es ist natürlich immer die Frage, das ist ja, ich habe das noch nie empfohlen, eine externe NSAI-Anwendung bei Nackenschmerzen. Das werden wahrscheinlich viele meiner Patientinnen und Patienten schon gemacht haben, ohne vielleicht, dass sie es mir auch überhaupt erzählen oder sowas. Ne? Aber man sagt ja, dass bei einer externen Anwendung von NSAI eigentlich im Prinzip dann eine Wirksamkeit gegeben ist, wenn die betroffene Struktur möglichst oberflächlich sozusagen unter der Haut liegt. Also keine Ahnung, was wäre das zum Beispiel, so ein Fingergelenk oder sowas, das läge ja sehr oberflächlich unter der Haut. Aber dass da in der Nackenhaut da irgendwas so in die Tiefe dringt, dass es irgendwie dann da eine große lokale Wirkung entfalten kann, da wäre ich jetzt erstmal skeptisch. Und da müssen wir natürlich bei NSAR extern auch so ein bisschen darauf achten, dass die ja auch offensichtlich eigentlich unerheblichen negativen Effekt auf die Umwelt haben. Die gelangen ja ins Abwasser und können dort Schaden anrichten. Und wenn sie in hohen Konzentrationen im Abwasser sind, machen sie auch etwas mit zum Beispiel den Nieren von Tieren und so weiter. Deswegen bin ich da grundsätzlich sehr zurückhaltend damit.
Ist auch bei den Diclo-Tabletten übrigens so, ne, was dann ausgepinkelt wird. Ja.
Auch da ist es so, dass das wahrscheinlich, also es ist ja etwas, was ich tue, also als Patient, als Patientin, das kaufe ich mir ja in der Apotheke. Ich gehe hin, sage, ich habe Nackenschmerzen, ich gebe Geld aus, schmier mir das in den Nacken und dann ist es danach besser. Ich weiß nicht, ob deswegen, jedenfalls danach. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe jetzt mich aus dieser Situation befreien können und meinen Schmerz besser machen können mit dem, was ich, mit meiner eigenen Handlung, dann ist es grundsätzlich etwas, was ich jetzt erstmal nicht verdammen würde.
Möchtest du noch was ergänzen, Thomas, was dir wichtig ist zur Leitlinie, was wir in unserer unstrukturierten Fragerunde noch nicht bedacht haben?
Also es gibt ja auch noch so allerhand physikalische Maßnahmen, also physikalische Therapie mit Magnetfeldtherapie zum Beispiel oder was gibt es da noch, Ultraschall und sonst was. All diese physikalischen Maßnahmen, also jetzt mal Wärme und Kälte ausgenommen, aber diese physikalischen Maßnahmen, da gibt es keine Evidenz, dass da irgendwie ein positiver Effekt erzielt wird. Und Wärme angewendet sozusagen passiv von einem Therapeuten oder einer Therapeutin, zum Beispiel in Form von Fango oder Rotlicht, auf Rezept ist vielleicht eine sehr angenehme Sache. Aber da haben wir in der Leitlinie auch gesagt, dass das sozusagen nicht etwas ist, was man zulasten der Solidargemeinschaft jetzt verordnen sollte, sondern dass das Sachen sind, die im Selbstmanagement angewendet werden sollten. Und wir haben jetzt ja noch gar nicht geredet über das große Thema, da habe ich mich vielleicht, also das ist bei mir immer wieder Thema, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Quaddeln, Physiotherapie, auch bei akuten nicht spezifischen Nackenschmerzen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie da auch die Nachfrage danach ist. Und da empfehlen wir in der Leitlinie im Prinzip eigentlich bei den akuten, nicht spezifischen Nackenschmerzen erstmal keine Physiotherapie zu verordnen. Bei den chronischen, nicht spezifischen Nackenschmerzen Physiotherapie durchaus als Teil eines, wie man immer so schön sagt, das ist ja so ein schönes Schlagwort, eines multimodalen Therapiekonzepts.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Mhm.
Also das durfte natürlich jetzt gerade nicht fehlen sozusagen, nein, aber dass man eben da tatsächlich bei Menschen, bei denen die so in eine Chronifizierung reinrutschen, dass man da schon schaut, dass man aufeinander abgestimmt möglichst eben zum Beispiel auch Thema Verhaltenstherapie, Psychotherapie, wenn es da irgendwie Gründe dafür geben sollte, dann eben aber auch eine Physiotherapie, da wieder Vorsicht, eher keine passiven Maßnahmen, sondern tatsächlich eher Krankengymnastik als Massagen zum Beispiel, als Weichteiltechniken, dass man die da durchaus dann einsetzt.
Also tatsächlich bei so akuten Nackenschmerzen hält sich da die Nachfrage bei mir irgendwie in Grenzen. Ich glaube, weil es sowieso auch die meisten wissen, so schnell kriegen die eh keinen Termin.
Das ist das Hauptproblem,
ja. Das ist
jetzt
ja irgendwie kein großes Thema, ehrlich gesagt. Aber nochmal gut, dass du es gesagt hast. Ilja, du noch was?
Nö, also ich bin glücklich mit dem, ja, was geboten wurde.
Vielen Dank, Thomas.
Sehr gerne.
Ja, und dann ist jetzt quasi mein Part dran. Ich mach's auch kurz. Wir hatten eine ZuschauerInnen-Zuschrift per Mail, die bemängelt hat, dass ich zu viel quatsche. Und zu lange, das ist natürlich richtig und das ermüdet ja dann auch irgendwann. Ich mache es wirklich ganz kurz, ich habe aber 3 Punkte. Ich habe tatsächlich 3 Punkte. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, mit das DAK-Diabetes-Vorsorgeprogramm etwas genauer zu beleuchten. Ich hatte in der letzten Ausgabe dann eine zugehörige Studie kurz referiert, die zeigte, dass es da möglicherweise bei Hospitalisationen Einsparungen geben könnte. Und wir wollen in der Folge, das hatte ich auch angekündigt, mal die einzelnen Bestandteile dieses Vorsorgeprogramms, also Vorsorge ist jetzt nicht meine Wortwahl, das ist die der DRK, dieses Vorsorgeprogramms beleuchten. Und da habe ich heute mal den Knöchel-Arm-Index ausgesucht, der ja in diesem Programm mit beworben und gefördert und bezahlt wird. Als zweites habe ich noch mal einen kurzen Nachsatz zu der Frage Beta-Blocker nach Myokardinfarkt bei Patienten mit erhaltener Ejektionsfraktion. Und im dritten nochmal, also die Barmer ruft an, könnte man sagen, also nochmal eine Rückblende und eine Aktualisierung zu der Frage der Single-Pill oder der Polypille. Fangen wir mal beim Diabetes-Vorsorgeprogramm an. Heute also der Knöchel-Arm-Index. Die DRK bewirbt ja ihr besonderes Programm mit dem Claim, mit diesen 5 Vorsorgeuntersuchungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Folgeerkrankungen von Diabetes früh zu entdecken und vorzubeugen. Die Formulierung stammt nicht von mir. Die ist natürlich mit früh entdecken und vorzubeugen so auch ein bisschen schief. Aber wir wollen uns das mal angucken, was das so eigentlich kann. Auf der Webseite zum DRK-Diabetes-Vorsorgeprogramm hat man auch ein Testimonial. Also das ist der Kollege Philipzig aus der Gemeinschaftspraxis in Husum. Und den hat man dann auch nach der ABI-Methode gefragt. Also ABI ist Enkel-Brechel-Index oder wir sagen einfach Knöchel-Arm-Index. Und er beschreibt das als eine Methode, die das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen beschreibt. Durch sie können beginnende periphere arterielle Durchblutungsstörungen erkannt und rechtzeitig behandelt werden. Indirekt dient sie zur Risikobeurteilung hinsichtlich weiterer Arteriosklerose-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Da habe ich dann mal nachgeguckt, Mensch, wie war das denn? Da gibt es ja auch die DGAM-Leitlinie Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention und siehe da, in der Empfehlung 7.2 steht kein ABI, kein Knöchel-Arm-Index, also wird nicht empfohlen zur Risikoberatung und zur Risikobeurteilung. Dann habe ich da nochmal geschaut in die AWMF-Leitlinie zur peripheren peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Da war also für mich eine ganz interessante Angabe, Sensitivität und Spezifität. Wir sollen ja hier ein Screening machen. Da sind natürlich diese beiden Begriffe und diese beiden Zahlen wesentlich zur Beurteilung der Aussage der Untersuchung. Screening machen wir ja bei beschwerdefreien Patienten. Das wären dann also welche, die nicht mal eine PAVK Grad 2 haben, sondern eigentlich maximal eine Erstgradie, wenn sie keine Beschwerden haben. Und die Sensitivität des Knöchel-Arm-Indexes zur Diagnose einer PAVK liegt zwischen 61% und 73%. Das ist jetzt echt nicht viel. Also wir übersehen mit der Methode doch nicht wenige Patienten, die tatsächlich was haben. Die Spezifität liegt zwischen 83% und 96%. Sind auch drei Literaturangaben in der Leitlinie mit dazu genannt. Also ich denke, die Angaben sind hier, dürfen als belegt gelten. Stellt sich nun die Frage, kann ein Screening mittels Knöchel-Arm-Index bei Diabetikern Komplikationen verhindern? Das ist ja so ein bisschen die Behauptung der DAK. Lassen sich Morbidität und Mortalität irgendwie beeinflussen. Die amerikanische Diabetesvereinigung, die ADA, empfiehlt eine Knöchel-Arm-Index-Messung bzw. ein Screening bei Patienten über 65 Jahren, einer Diabetesdauer über 10 Jahren, bei mikrovaskulären Komplikationen, klinischen Fußproblemen oder diabetischen Endorganschaden. Wobei ich jetzt, wenn ich so meine Praxis angucke, weiß jetzt nicht, wie ihr es macht, aber wenn jemand wirklich mit Fußproblemen kommt, dann gucke ich da sowieso nach. Aber dann ist das ja aus meiner Sicht auch gar kein Screening mehr so unbedingt. Dann hat da jemand ja schon einen Schaden oder ein Symptom. Beobachtungsstudien zeigen übereinstimmend, dass ein niedriger Knöchel-Arm-Index mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Mortalität bei Diabetes verbunden ist und dass die Messung des Knöchel-Arm-Indexes und sein Ergebnis helfen können, die Risikoprädiktion, die Risikovorhersage zu verbessern. Allerdings können diese Studien nicht zeigen, dass diese Screening- oder Vorsorgeuntersuchung auch zu verbesserten klinischen Ergebnissen führt. Die USPSTF, also die United States Preventive Services Task Force, kam nach Prüfung der Evidenz zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Belege für eine routinemäßige Knöchel-Arm-Index-Untersuchung auf periphere arterielle Verschlusskrankheit bei asymptomatischen Erwachsenen gibt, einschließlich Diabetikern. Ein Nutzen hinsichtlich der Verringerung von Morbidität oder Mortalität ist nicht belegt. Wenn man sich also umguckt, kann man sagen, dass es ein Screening, also bei beschwerdefreien, symptomlosen Patienten mit dem Knöchel-Arm-Index eigentlich keinen Sinn macht. Wir können das jetzt mal so auf verschiedene Perspektiven aufteilen. Also es gibt ja jetzt gerade bei so einem speziellen Programm einer Krankenkasse gibt es ja einmal die ärztliche Perspektive, es gibt die Patientenperspektive, es gibt die Perspektive des Kostenträgers. Und wenn wir mal Patientenperspektive gucken, für den ändert sich eigentlich am Risiko für Amputation, Mortalität, Morbidität erstmal nichts. Da gibt es keine belastbaren Belege. Also dem kann das eigentlich Wurst sein, was da passiert. Falsch positive mag es auch geben, wird dann sicherlich aber nicht zu einer Amputation führen. Also für patientenrelevante Endpunkte spielt es keine Rolle. Also die Patienten profitieren von dieser Maßnahme nicht. Aus ärztlicher Sicht ist es so, also aus Hausärzteperspektive dann in dem Fall, wir können damit eine Einnahme erzielen, allerdings ohne, dass für den Patienten irgendwas dabei rumkommt. Und für die Kostenträger, das ist die dritte Perspektive, entsteht zwar ein zusätzlicher Finanzaufwand, weil da muss ja dieses Programm und diese Teilnahme und diese durchgeführten Untersuchungen irgendwie bezahlen. Aber und da sind wir bei der eigentlichen Motivation wahrscheinlich einer gesetzlichen Krankenkasse, sowas durchzuführen. Sie können dadurch auch in gewisser Weise ein Upcoding der Diagnosen erreichen oder eine größere Diagnoseschwere, was dann bei den Zuwendungen aus dem Gesundheitsfonds wieder eine Rolle spielt. Das ist also ein Unterschied, ob man einfach einen Diabetiker ohne Komplikation betrachtet bei den Zuwendungen aus dem Gesundheitsfonds oder ob dieser Diabetiker vielleicht noch irgendeine Komplikation hat. Und wenn wir die finden oder herbeisuchen, dann kann die Kasse davon profitieren. Und gut, sie lässt natürlich die durchführenden Hausärzte auch so ein bisschen partizipieren an dem mehr eingenommenen Geld. Aber letztlich ist das ein unberechtigter oder ungerechtfertigter Einsatz begrenzter Ressourcen und würde ich jetzt auch aus Gerechtigkeitsgründen, wenn man es mal ethisch betrachten will, eigentlich sein lassen. Summa summarum, eigentlich Finger weg vom Knöchel-Arm-Index-Screening. Der Nutzen für die Patienten ist fraglich und der Nutzenverbrauch oder der Ressourcenverbrauch macht es jetzt irgendwie auch nicht besser und berührt das ethische Prinzip der Ressourcengerechtigkeit. Jetzt mache ich es wie Harry Rowold früher immer das gemacht hat zu seinen Lebzeiten. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Kommt das nächste Thema. Und zwar hatten wir ja zurückliegend auch Studien besprochen, wo es um die Frage ging, ob denn Beta-Blocker nach Myokardinfarkt irgendwie noch eine Berechtigung haben. Und kurz nachdem wir die letzte Sendung aufgenommen haben, wenige Tage später erschien im New England Journal eine Meta-Analyse zu der Frage, ob Beta-Blocker nach Myokardinfarkt bei Patienten mit erhaltener linksventrikulärer Pumpfunktion einen Vorteil bieten. Es ist eine Studie von Christensen. Wir werden die auch verlinken in den Shownotes. Das machen die ja immer beim Evidenz-Update so schön. Nicht? Da gibt es ja diesen Satz. Und wo tun wir das hin, Herr Scherer? In die Shownotes. Hier wurde also eine Meta-Analyse auf. Ich habe jetzt also gerade Werbung für die Konkurrenz gemacht, aber es ist ja keine Konkurrenz.
Ist keine Konkurrenz, völlig anders.
Ja, die machen. Aber ich finde die schön. Also, das ist. Ich muss also sagen, das Einzige.
Das ist aber ohne Wertung, ist nur anders.
Nein, also ich finde es aber trotzdem schön. Ich will das jetzt aber bewerten. Also, wir haben hier eine Meta-Analyse auf der Grundlage individueller Patientendaten aus 5 Studien. Das sind die Reboot, die Reduce AMI, die Beta-MI oder Beta-MI, die Dunblock und die Capital RCT. Insgesamt geht es hier um eine Population von 17.801 Patienten nach Myokardinfarkt mit erhaltener Pumpfunktion. Das wäre also eine EF von 50% und größer. Die Intervention ist Beta-Blocker, die Kontrolle ist kein Beta-Blocker und Outcome ist ein kombinierter Endpunkt aus Gesamtsterblichkeit, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz über eine mediane Nachbeobachtungszeit von 3,6 Jahren. Im Ergebnis, weder im kombinierten Endpunkt noch in den Einzelendpunkten, gibt es einen signifikanten Unterschied. Bei der Gesamtsterblichkeit auch nicht. Und da ist allerdings die Gesamtsterblichkeit numerisch unter Beta-Blocker höher, also nicht signifikant. Das kann Zufall sein. Hier gibt es aber eben auch keinen Effekt. Fazit: Beta-Blocker nach Herzinfarkt bei Patienten mit erhaltener Pumpfunktion können gut weggelassen werden. Eine Pille weniger. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Und jetzt kommen wir nochmal zur Single Pill. Die hatten wir schon mal das Thema zuerst in der Ausgabe vom 5.11.24. Da ging es unter anderem ja um die Lungenkrebsfrüherkennung. Das hatte Hannes damals referiert und da hatte ich schon etwas zur Polypill und der zugehörigen Werbung gesagt. Und dann gab es letztes Jahr in der Ausgabe 35. Wir haben diese Ausgabe witzigerweise Osterspaziergang genannt, also es ist jetzt quasi die Entsprechung aktuell, hatte ich nochmal Post von der Barmer zitiert, die ja mit einem Rabattvertrag für eine sogenannte Polypille oder Single Pill Werbung macht. Und zwar ging es ja ums Iltria. Und das wurde jetzt nochmal reaktualisiert durch eine Postwurf-Werbesendung des pharmazeutischen Unternehmers Apontis. Und zwar geht es da um Iltria in der Sekundärprävention. Verbessern Sie die Prognose Ihrer kardiovaskulären PatientInnen. Entdecken Sie die Möglichkeiten. Und dann klappt man das auf. Und dann steht da Reduktion des kardiovaskulären Mortalitätsrisikos Iltria versus Standardtherapie. Kardiovaskulär bedingter Tod, relative Risikoreduktion minus 33%. Das klingt erstmal viel, aber wir wissen ja, die relative Risikoreduktion wurde im Wesentlichen zu Marketingzwecken erfunden. Aber der pharmazeutische Unternehmer macht hier in seinem Werbefolder tatsächlich auch eine Angabe zur Number Needed to Treat. Und das sind 52. Das fand ich spannend. Und da habe ich mir die Studie nochmal rausgesucht. Die hatten wir auch bei dem ersten Mal schon andeutungsweise referiert. Das ist die Secure-Studie aus dem New England Journal of Medicine. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, was denn da eigentlich untersucht wurde und was da tatsächlich rauskam. Population waren Patienten mit Myokardinfarkt in den letzten 6 Monaten, die mindestens 75 Jahre alt waren oder sie waren 65 Jahre alt und hatten noch mindestens einen Risikofaktor wie Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz oder länger zurückliegende kardiovaskuläre Ereignisse. Die Intervention war eine Polypille, also eine Single-Pill mit ASS, Atorvastatin und Ramipril in verschiedenen Dosierungen und Zusammensetzungen. Die Kontrolle war Usual Care. Das ist jetzt ja also keine Studie, die vergleicht den Einsatz einer Polypille mit den Einzelsubstanzen. Das muss man sich klar machen, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Outcome war der kardiovaskuläre Tod, nicht tödlicher Herzinfarkt, nicht tödlicher Insult und dringende Revaskularisation. Also ein klassischer 4-Punkt-MACE, also Major Adverse Cardiovascular Events. Also die ist so eine klassische, häufig benutzte Kombination für Endpunkte. Hier war der mittlere Follow, der Mediane, Entschuldigung, die mediane Nachbeobachtungszeit 36 Monate. Beim kombinierten Endpunkt, primären Endpunkt, gab es eine absolute Risikoreduktion von 3,2%, wobei diese Reduktion ganz überwiegend auf eine Reduktion des kardiovaskulären Todes zurückgeht und diese Reduktion des kardiovaskulären Todes tatsächlich auch die einzig signifikante unter den Endpunktbestandteilen war. Beim kardiovaskulären Tod ist die absolute Risikoreduktion 1,9%, macht eine NNT von 53, allerdings über die Zeit von 36 Monaten. Und das heißt dann eben auch eine relative Risikoreduktion von 33%. Ich hatte bei der ersten Besprechung dieser Studie schon darauf hingewiesen, dass die Patienten in der Verum-Gruppe sehr eng betreut wurden mit Kontrollanrufen und Wiederholungsuntersuchungen, was es in der Usual-Care-Gruppe nicht gab. Was aber auch ein Problem ist oder beziehungsweise die Aussage etwas einschränkt, ist, dass die Zusammensetzung der Polypille, nämlich mit Atorvastatin, ASS und Ramipril, im Vergleich nicht sich wiederfand unbedingt. Also es wurden hier ganz unterschiedliche ACE-Hämmer benutzt, also Enalapril, Ramipril, Perindopril, Lisinopril. Es wurden verschiedene Statine benutzt in unterschiedlichen Dosierungen, sodass hier eben kein Vergleich von Polypille mit Einzelsubstanzen stattfand. Das muss man sich vor Augen halten, wenn man jetzt die Werbeaussage sieht, dass man mit so einer Polypille etwas verbessern kann gegenüber einer normalen Behandlung. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll gewesen, das wirklich mit den einzelnen Substanzen, die auch in der Polypille drin sind, zu vergleichen. Also wenn man es zusammenfasst, untersucht die SECURE-Studie nicht den Vorteil einer Single-Pill. Hatten wir gesagt. Wir müssen auch noch mal gucken nach den Kosten. Das hatten wir damals auch schon festgestellt. Es ist so, dass die Tagestherapiekosten für die Iltria, also für die Polypille, bei 71 Cent liegen und bei den Einzelsubstanzen bei 36 Cent. Wir hatten damals auch so schon angedeutet, dass, also wenn es denn schon nicht besser ist, dann dürfte es auch nicht mehr kosten. Was wir nun nicht wissen, ist, wie der Rabattvertrag der Barmer mit dem pharmazeutischen Unternehmer aussieht. Aber im Grunde gibt es hier keinen Grund, die teurere Polypille zum Einsatz zu bringen. Ich hatte das ja auch gegenüber der Barmer mal angemerkt und dorthin geschrieben. Die hatten dann darauf verwiesen, dass aber die Adhärenz unter einer Polypille besser ist. Wie gesagt, das kann gut sein. Aber wenn sich diese bessere Adhärenz nicht in einen besseren Outcome widerspiegelt, dann ist es ja irgendwie auch albern. Und da habe ich dann auch wieder eine Post gekriegt und da habe ich auch den Eindruck, dass sie ihre Mails von der KI schreiben lassen. Da haben sie natürlich recht. Aber also man geht davon aus, dass die Polypille eben, also auf Barmer Seite, dass die Polypille aus Arzneimitteltherapie-Sicherheitserwägungen Vorteile bietet, die sie sonst nicht hat. So, Sternchen, 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 das also zur Secure-Studie und zur Polypille, die wir bitte nicht unbedingt aufschreiben, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass so ein Ding am Tag einnehmen immer noch besser ist als drei am Tag einnehmen. Ist halt ein bisschen problematisch, weil wir das Statin sonst abends einnehmen. Müssen wir entweder alles abends einnehmen oder das Statin eben mal morgens. Aber gut, ich bin eh nicht so der Tablettenesser und ich hätte wahrscheinlich auch ein größeres Problem, regelmäßig meine Tabletten einzunehmen. Aber Polypille ist hier echt nicht überzeugend bei irgendwas und sie ist teurer. Also kann man da auch getrost die Finger von lassen. Nochmal Sternchen, Sternchen, Sternchen. Beim nächsten Mal schauen wir, was das DRK-Diabetes-Programm mit dem Neuropet-Pflaster, also das ist ja auch eine Intervention aus dieser, aus diesem Vorsorgeangebot, was das alles kann, ob das Sinn macht. Und ich habe mich damit befasst oder mich mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Zosterimpfung vor Demenz schützen kann. So mal als kleinen Cliffhanger fürs nächste Mal. So, und jetzt habe ich mich aber auch richtig beeilt. Da könnt ihr mal Danke sagen.
Danke. Das nächste Mal fragst du uns auch was zwischendurch. Aber danke.
Du kannst mir doch einfach wie sonst auch immer ins Wort fallen.
Würde ich niemals tun. Aber ich habe jetzt gerade eine Idee gekriegt. Sind wir morgens oder abends? Das finde ich auch nochmal ein Thema. Merke ich mir.
Ja, also man so gewohnheitsmäßig gibt man es ja abends.
Nee, wir reden jetzt. Ja, genau. Aber das, wir merken uns mal. Gut. Super.
Ja. Thomas, bist du noch da?
Natürlich.
Das ist ganz wunderbar. Du kannst jetzt die Beine hochlegen.
Habe ich zwischenzeitlich schon gemacht.
Ja, also ich fand es ganz toll, dass du uns heute hier begleitet hast, unterstützt hast, dass du beigetragen hast. Sehr schöne Sache. Ich denke, wir werden uns spätestens zum BAM wiederhören, vielleicht auch nochmal vorher. Wir werden sehen. Thomas, bist du denn beim BAM?
Ja.
Wirst du referieren?
Auf das Thema Nackenschmerzen.
Nein.
Ist nicht wahr. Ja.
Kleiner Spoiler.
Oh, das wird ja ganz spannend.
Übrigens auch auf dem Hausärztetag in Hamburg.
Ja, da möchte ich dann mal kurz Werbung machen. Am 9. Mai ist der Tag der hausärztlichen Fortbildung, wie er jetzt heißt, damit wir auch das ganze Praxisteam inkludieren. Wer Lust hat, dazu kommen, es sind noch ein paar wenige Plätze frei, insbesondere auch für MFA. Ich würde mich freuen.
Inklusion,
ich bin die wissenschaftliche Leitung, deswegen würde ich mich jetzt besonders freuen. Genau.
Ja, an der Stelle dann Servus und bis zum nächsten Mal, wa?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.